Am Steuer und doch kein Kapitän. Mit 21 Jahren wurde geheiratet, ein Jahr später kam Sohn Ralf zur Welt. Kurz darauf erkrankte ich an Hepatitis. Das war das berufliche Aus, denn mir wurde vom Gesundheitsamt, wie in allen solchen Fällen, für 7 Jahre jedwede Tätigkeit in Verbindung mit Nahrungsmitteln untersagt. Oft dachte ich in dieser Zeit an die Worte meines Vaters und sein Loblied auf das Beamtentum. Was sollte ich nun tun? Wie sollte ich meine junge Familie über die Runden bringen? Ich hatte während meiner Bundeswehrzeit den LKW-Führerschein gemacht und so bewarb ich mich bei einer Spedition als Fernfahrer. 3 Jahre lang verbrachte ich praktisch Tag und Nacht auf der Autobahn. Ich sehe heute noch, wenn ich Ortsnamen in Staumeldungen höre, jedes Schild der nächstmöglichen Ausfahrt vor mir. In jener Zeit passierte die Geschichte mit Otto. Richtiger, sie passierte ihm. Otto war mein Freund und Kollege, mein Spannmann im Fernverkehr. Er hatte Familie wie ich und war ein treusorgender Vater. Die ganze Woche waren wir auf Achse, kehrten Samstagmittag nach Hause zurück und mussten Sonntagabend wieder los. An so einem freien Wochenende kam es knüppeldick für Otto. Damals gab es ja noch Lohntüten und es war für uns normal, die und einen Teil unseres Spesensatzes unseren Ehefrauen abzuliefern. Die hatten schließlich in unserer Abwesenheit alles zu erledigen und zu bezahlen. Bei mir klappte das, bei Otto nicht. Um die Mittagszeit klingelte das Telefon. Otto, total verstört, rief um Hilfe. Der Gerichtsvollzieher sei im Haus und auf der Straße stehe der Möbelwagen. Zwangsräumung. Seine Frau hatte ein halbes Jahr die Miete nicht bezahlt. »Ich hab davon nichts gewusst. Bitte hilf, meine Kinder«, stammelte Otto. »Was soll aus ihnen werden? Man will uns in ein Quartier für Sozialhilfeempfänger umsiedeln. Bitte komm und hilf!« Es berührte mich sehr, zumal ich seine Kinder kannte und wusste, wie sehr sich Otto um sie gekümmert hatte. Aber wie konnte ich denn helfen? Ich war Alleinverdiener und wir hatten nur einen Notgroschen von 2000 Mark. Sollte der geopfert werden, um in erster Linie seinen Kindern zu helfen? Das konnte ich nicht allein entscheiden. Ich erzählte meiner Frau, was passiert war. Wir fuhren los, um uns vor Ort zu informieren. Was für ein trauriger Anblick. Ein fassungsloser Vater, völlig verwirrte Kinder, die überhaupt nicht verstanden, was da geschah, wildfremde Leute überall, ein Möbelwagen vor der Tür, in den ihre Sachen geräumt werden sollten. Und der Vater, hilflos, wie ich ihn noch nie erlebt hatte. Die Mutter saß teilnahmslos in der Küche. Sie hatte verantwortungslos gehandelt und die traurige und zugleich angespannte Situation heraufbeschworen. Nur eine schnelle, spontane Entscheidung konnte das Schlimmste verhindern und das große Leid lindern, das über Ottos Familie gekommen war. Nach einem langen Gespräch mit dem Gerichtsvollzieher erklärte der sich bereit, die Zwangsräumung abzubrechen, wenn wir ihm unser Sparbuch, da ja Wochenende war, als Pfand mitgeben. Am Montag sollte dann meine Frau mit ihm zur Bank gehen und Ottos Schuld begleichen. So geschah es dann auch. Otto war für mich ein wunderbarer Freund und Kollege. Ich erlebte ihn tagtäglich bei der Arbeit und kannte ihn besser als jeder andere. Ich wusste, dass unsere Hilfe nur ein Tropfen Medizin für die Wunde war, die er im Herzen trug. Noch viele Monate fuhren wir zusammen. Es dauerte lange, bis die Wunde vernarbte. Umso mehr freuten wir uns im Nachhinein, dass seine Frau sich ihrer Aufgaben erinnerte und eine gute Mutter und Ehefrau wurde. Die Leihgabe wurde innerhalb eines Jahres zurückgezahlt. Der LKW-Zeit folgten 2 Jahre am Steuer von Reisebussen und wiederum sah ich fremde Herbergen öfter als das eigene Zuhause. Ich fuhr Schulbus, kutschierte Kaffeekränzchen durch die Region, brachte Ferienkinder nach Österreich und Reisegruppen ans Skagerrak. Dann heuerte ich erneut bei einer Spedition an, diesmal in Velbert, um endlich öfter zu Hause sein zu können. Im Linienverkehr ging es mit 40 Tonnern durch die Lande, zum Heinrich-Bauer-Verlag in die Burchardstraße in Hamburg. Dort mussten wir an dem blöden Fließband stehen und Zeitungspakete aufladen. Das war vielleicht eine Knochenarbeit. Dann wurden die Paletten Richtung Ruhrgebiet gefahren und im Großraum Köln an Großhändler ausgeliefert. Für die Rücktour nahmen wir Ladung beim Bauerdruck in Köln auf und brachten sie nach Hamburg zum Pressevertrieb Nord und all den anderen Abnehmern, die ich heute noch in stockfinsterer Nacht und bei dickstem Nebel finden würde. Eines Tages sprach mich der Chef der Spedition an. »Junge, das, was du hier machst, ist doch nichts für dich. Du hast doch zu mehr Grips im Kopf, als zum LKW-Fahren benötigt wird. Ich lerne dich jetzt erstmal als Disponent an und wenn du Spaß daran hast, dann machst du deine Prüfung nach und wirst Speditionskaufmann.« Ich kniete mich in die Sache rein und habe praktisch Tag und Nacht gearbeitet. Mir war es egal, ob ich mitten in der Nacht aus dem Bett geklingelt wurde, weil ein LKW liegen geblieben und kein Schlosser da war. Dann bin ich eben hingefahren und habe repariert. Oder es fehlte mal ein Fahrer, also übernahm ich die Tour. Ich machte nicht nur die Büroarbeiten, sondern war auch als Notnagel ständig im Einsatz. Die ganze Plackerei würde sich eines Tages lohnen, hatte mir der Chef signalisiert. Da er kinderlos war, sollte ich, weil ich das Geschäft so schön mit aufgebaut hatte, erben. Wer hätte sich bei der Aussicht nicht ins Zeug gelegt? Nach 7 Jahren der Plackerei jedoch legte jemand anders 3,5 Millionen als Kaufpreis auf den Tisch und von Erben war keine Rede mehr. Er hätte doch für mich gut gesorgt und ich könnte doch weiterhin bei der Firma arbeiten, redete der Chef auf mich ein. Doch ich wollte nicht mehr. Ich war fix und fertig und bitter enttäuscht. Viel Verständnis konnte ich leider auch bei meinen Eltern nicht erwarten. Ich hätte doch nun was gelernt und es gäbe noch zig andere Speditionen, die auf mich warten würden, lagen sie mir in den Ohren. Ich aber wollte mit Speditionen nie wieder was zu tun haben. Hatte ich denn Tag für Tag das Büro ertragen, damit die Tretmühle von neuem anfängt? Hatte ich meine kleine Familie die ganze Zeit über Wasser gehalten, damit sich das nie bessert?